Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Enlighten Next zu unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute haben wir noch ein Nachgespräch zu unserer spirituellen Herbstakademie, die vor 2 Wochen hier in Frankfurt stattgefunden hat. Mit hier im Studio ist Jens Heisterkamp. Jens.
Guten Abend. Schön, wieder hier zu sein.
Herzlich willkommen, dich wieder hier im Studio zu haben. Unsere Herbstakademie ging ja dieses Jahr zum Thema Individualität. Und Individualität und Spiritualität ist ein Thema, das dich, ich würde sagen, schon ein Leben lang begleitet. Und deswegen lag dir auch diese Herbstakademie sehr am Herzen. Und du hast dort einen Vortrag gehalten, indem du Menschsein wirklich auch aus dieser Kapazität des Individuellen ganz besonders beleuchtet hast. Und ich glaube, alle Teilnehmenden der Herbstakademie können bestätigen, dass das ein sehr außergewöhnlicher Augenblick war. Und wir dachten, es wäre wirklich schön, dieses Gespräch über Spiritualität und Individualität eben auch aus einer modernen anthroposophischen Sicht hier im Radio noch einmal aufzugreifen und zu sehen, was dich hier so beschäftigt und warum du meinst, dass das für eine aufgeklärte Spiritualität so ein wichtiges Thema ist. Lass mich als Frage vorweg stellen, Individualität ist ja etwas, das was als eben spezifisch Menschliches gesehen werden kann, und auch als etwas, wo, wenn man in die Geschichte des Universums blickt oder in die Geschichte der Entwicklung der Natur, man sagen könnte, eigentlich, soweit wir es überblicken können, läuft die Geschichte auf etwas zu, was mit dieser Individualität, mit dieser die Einzelheit von uns zu tun hat. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt dessen, was du hier mit in deine Betrachtungen siehst.
Auf jeden Fall. Ich würde vielleicht gerne, bevor wir versuchen können, den großen Blick auf die Evolution zu werfen und darauf, wie das Phänomen des individuellen Menschen da eigentlich auftritt, vielleicht noch mal kurz überlegen, in welchem Zusammenhang wir eigentlich darüber sprechen, weil ja in spirituellen Zusammenhängen oftmals das Individuum eher als Problem gesehen wird, grundsätzlich. Und zwar ganz einfach deshalb auch, weil ein Großteil von spiritueller Arbeit darauf hinausläuft, darauf abzielt, gerade Verbindungen zu schaffen, zu etwas Größerem zu kommen, als es der Einzelne ist. Also ich will über mein Einzelsein eigentlich hinauskommen und aus dieser Abgetrenntheit als getrennte Insel auf der Welt möchte ich hinauskommen. Es gibt diese berühmte Parabel von Kafka, wo jemand sich plötzlich so als Käfer morgens im Bett wiederfindet. Und das ist, glaube ich, so was ganz Charakteristisches für unser modernes Verständnis und Daseinsgefühl als Menschen, dass wir uns wie in so einem Panzer eigentlich oft fühlen. Und daraus wollen wir uns ja gerade auf den verschiedenen spirituellen Wegen befreien. Und deshalb scheint das zunächst überhaupt ein grundsätzlicher Widerspruch zu sein, etwas am Individuum Interessantes, Wichtiges zu finden und sich eben gerade von diesem Einzelsein ja befreien zu wollen. Und da glaube ich jetzt in der Tat, dass sich da die größere Perspektive lohnt einzunehmen, nämlich zu gucken, wie sind wir überhaupt dahin gekommen, also wie und wann tritt dieses individuelle Existieren von Wesen, sag ich mal ganz allgemein, im Kosmos überhaupt auf. Und da ist sicherlich ganz allgemein gesprochen, ist schon kann man schon sehen, dass die Entwicklung sowohl der Wesen innerhalb der Evolution als auch der Menschheit in der kulturellen Evolution auf eine immer stärkere Individualisierung und Autonomisierung zuläuft. Und dann ist ja die Frage, was machen wir damit, wenn das eingetreten ist? Also was wir in der Moderne jetzt einfach erleben. Kann man das überhaupt abschaffen oder könnte man das wieder aus der Welt bringen? Wäre das sinnvoll, wenn man sagt, das ist also dieses Abgetrenntsein, dieses Individuellsein schafft so viele Probleme in der Welt, dass wir das eigentlich lieber loslassen sollten, überwinden sollten, wieder aus der Evolution sozusagen rausbringen? Oder gibt es einen anderen Weg, das Individuellsein mit dem Ganzen, mit diesem Streben nach Einheit, doch auf eine reife Art auch zu verbinden? Das scheint mir so ganz allgemein die Aufgabenstellung zu sein.
Jetzt gibt es eben auf die Tatsache, dass wir Individuen sind, genau diese zwei Blickweisen. Mhm. Und diese zwei Blickweisen würde ich nennen, ist einerseits die westlich aufgeklärte, wo wir, und das ist eigentlich die üblichere Sichtweise, das ist eigentlich die gesellschaftlich akzeptiertere Sichtweise, dass unser Individuumsein wirklich eine große Leistung ist und etwas, das wichtig ist und etwas, das wir auch wichtig nehmen sollen. Die sogenannte spirituelle Sichtweise, die gerade in den neueren Formen der Spiritualität seit den 60er, 70er Jahren sich entwickelt hat, sind eigentlich immer wieder auch Formen der Auseinandersetzung mit unserem Menschsein gewesen, die genau dort ansetzen, wo du die Geschichte vom Käfer von Kafka gebracht hast, dass wir uns eigentlich als vom Ganzen getrennt wahrnehmen, dass wir von dem, was das Ganze sein mag, sei es die Natur, sei es der Kosmos, wie auch immer wie wir das begreifen, dass wir uns davon getrennt haben und dass wir Wege brauchen, wieder zu einem Einssein zu finden. Oft sieht es auch so aus, dass hier eine säkuläre Sichtweise, wo wir eben Rationalität, Individualität, Verantwortung haben und eine neue spirituelle Sichtweise, die eher Einheitssehnsüchte lebt, im Guten wie im Schlechten, ohne das werten zu wollen. Einerseits ist es interessant zu sehen, dass offensichtlich das Ganze, was immer es sein mag, die Geschichte des Kosmos, etwas ja ist, was diese Individualität hervorgebracht hat. Wenn wir in die Geschichte des Kosmos blicken, wie er sich, soweit wir es rekonstruieren können, es ist ja nichts anderes als eine Rekonstruktion dessen, was hier wahrscheinlich vorgegangen ist, von der Entwicklung der Galaxien, von der Entwicklung der Elemente, der Atome, der Moleküle, des Lebens, des differenzierten Lebens, des höheren Lebens, dass hier ein Differenzierungsprozess entstanden ist, der auch, und ich denke, dass du mir hier zustimmst, ein immer höheres Ausmaß an Autonomie als Teil dieses Prozesses ansieht. Das heißt, die Entwicklung des Ganzen ist nicht getrennt von der Entwicklung zur Autonomie. Und gerade wenn es um ein tiefes Verständnis dessen geht, was dieses Ganze eigentlich ausmacht, worum es in diesem Ganzen eigentlich geht, ist es dann interessant zu sehen, dass die zwei Dinge zusammengehören.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht wollen wir uns an der Stelle kurz die Zeit nehmen, da einen etwas genaueren Blick mal drauf zu werfen und überhaupt besser zu verstehen, wo genau tritt eigentlich dieses Individuellwerden in der kosmischen Entwicklung sozusagen oder in der Evolution überhaupt auf. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig, um erst einmal auch den Rang sozusagen dieses Phänomens noch besser zu verstehen. Und dann auch sich besser entscheiden zu können, was wollen wir eigentlich damit machen mit diesem Phänomen. Also vielleicht schicke ich noch vorweg oder ich möchte versuchen, da, also in diese Schilderung, die ich da gebe, spielen natürlich verschiedene Voraussetzungen mit hinein. Eine ist die, dass ich selber aus dem Strom der Anthroposophie komme, wo die Annahme ist, dass es am Anfang aller Entwicklung ein Eines gibt, ein großes Ganzes gibt, dass es so etwas wie Bewusstsein, wie Geist gibt. Ähnlich ist das auch bei Hegel in der Philosophie gegeben. Und es gibt interessanterweise auch neuere philosophische und auch naturwissenschaftliche Überlegungen, gerade in unserer Gegenwart, die ja davon ausgehen, dass sie sagen, wir können das spätere Auftreten von Leben und Bewusstsein nicht als bloße Komplizierungen des Toten, des Leblosen ansehen, sondern wir brauchen ein anderes Modell von Entwicklung, wo wir am Anfang schon in irgendeiner Form die Existenz von Bewusstsein, von Geist annehmen müssen. Und das ist etwas, was in der Anthroposophie beispielsweise oder bei Sri Aurobindo gibt es das auch, als Idee, als Theorie vorhanden ist, dass wir nämlich in der Evolution sozusagen allmähliche Manifestationen, Emergenzen haben von Qualitäten, die stufenweise hervortreten. Das ist am Anfang eine Form der Manifestation gibt, wo das Geistige sich eigentlich noch kaum darstellen kann, nämlich in der leblosen Welt, wo es eigentlich keine lebendigen Gestalten eben gibt, sondern nur äußerlich veränderbare Phänomene. Und dass dann, wenn diese Stufe sozusagen auf eine bestimmte Komplexitätsstufe entwickelt ist, also von der reinen Energie zum fester Werden von Materie, elementare Bestandteile von Materie, wenn die da sind, dass es dann möglich ist, sozusagen wie von oben, dass Geistiges sich jetzt in einer höheren Form manifestiert, nämlich so, dass sie selber eine erste Form von Autonomie, das Stichwort fiel ja vorhin, manifestieren kann, nämlich so, dass das in der Gestalt des Lebendigen, des Lebendigseins, dass da jetzt Gestalten, Phänomene auftreten, die bei einer Pflanze eine Folge von Erscheinungen in sich selber hat. Also es treten da jetzt Veränderungen auf, die in gewisser Weise zum ersten Mal von so etwas wie einem Identitätszentrum, von einem bleibenden Wesen gehalten werden. Also verschiedene Manifestationen, die aber zu einem Identischen gehören. Also wenn sich eine Pflanze vom Keim bis zur Blüte und dann wieder zur Frucht, zum neuen Keim entwickelt, ist das eine ganze Folge von Manifestationen, die aber, wie gesagt, wie zu einem gehören. Also da ist schon der Geist insofern manifest geworden, als er sich aus einem identisch bleibenden in einer Folge von Erscheinungen äußern kann.
Lass mich das doch in einem anderen gedanklichen Hintergrund nochmal nachreflektieren, was du sagst. Weil was mir so eindringlich hängen bleibt von dem, was du sprichst, ist, was hier neu passiert mit dem Entstehen des Organischen. Dass, wenn ich es einfach nachvollziehen kann, ein Stein ist einfach ein Stein, der kann sich insofern entwickeln, insofern er zu Lava wird oder
Verwittert.
verwittert oder wie auch immer. Aber sobald es so etwas wie Leben gibt, gibt es etwas, das gleichzeitig in Transformation ist,
Genau.
nämlich zum Beispiel klassisch von Same zur Pflanze zur Frucht zur Same. Aber in dieser Veränderbarkeit trotzdem etwas eben, man könnte sagen, Autonomes bleibt.
Ganz genau.
Ein Apfel mag ein Apfelsame, ein Apfelbaum oder ein Apfel sein,
Ja.
aber es ist immer ein Apfel. In diesem, da ist etwas, das radikal anders ist, als vorher in der Natur, in der unbelebten Natur der Fall war, wo so ein individuelles sich weiterentwickeln oder weiter bestehen, noch nicht der Fall war. Ist das dieser Gewinn von Autonomie, den du ansprichst.
Absolut, ganz genau. Und jetzt, wo das so schön nochmal in anderer Form beschrieben wurde, kann man davon wiederum abheben, die dann folgende Stufe, sozusagen die nächste Manifestation des Geistigen, wenn wir das jetzt so sehen, das Geistige ist eigentlich immer schon da und manifestiert sich stufenweise, dann ist die nächste Form, dass das Geistige nicht nur dieses durchhaltend Identische in dem Verschiedenen ist, sondern dass da jetzt hinzutritt zum ersten Mal eine echte Innerlichkeit. Eine Innerlichkeit, die es ja in der nur belebten Welt so noch nicht gibt. Also die Pflanze weiß sozusagen, sie empfindet noch nichts von dem, was mit ihr geschieht oder was da passiert an Folgen. Und jetzt tritt hinzu eine Innerlichkeit, eine Empfindungsfähigkeit, die Möglichkeit, dass etwas in einen Innenraum hineingenommen wird. Also
wo siehst du das?
Ja, bei Tieren. Tiere nehmen Eindrücke auf, die reagieren auf Eindrücke und sie äußern auch etwas. Also sie äußern Lust, sie äußern Schmerz, sie äußern Freude. Also da ist ein Innenraum, ein Innenraum zum ersten Mal evolutionär da, wo, jetzt könnte man wieder sehen, wenn man die große Perspektive hat, das Geistige zum ersten Mal in der Form der Manifestation auch in ein Erleben kommt. Also auf der pflanzlichen Ebene gibt es noch kein Erleben. Aber bei den Tieren gibt es Bewegung von einem Innen heraus, also aus einer inneren Anlage bewegen sich Tiere und sie nehmen etwas in sich hinein. Also das Stichwort ist da Intentionalität, was ins Spiel kommt. Also das Intentionale.
Nee, es macht Sinn für mich, weil genauso wie du den Schritt vorher beschrieben hast, dass eben zum ersten Mal etwas autonom sich durchträgt, um das vielleicht so zu beschreiben, könnte man sagen, dass hier nicht nur etwas autonom sich durchträgt, sondern auch eine eigene Wahrnehmung dieser Autonomie da ist, im Sinn, dass hier ein Innen auf ein Außen zu reagieren scheint.
Genau.
Zumindest scheint, wenn man versucht, das jetzt einfach vorsichtig zu formulieren. Zumindest bei höher entwickelten Tierarten braucht man ja daran nicht zweifeln, dass es hier bei Säugetieren ein Innern gibt, das sich eben auf das Äußere, was immer man damit meint, also auch diese Begriffe jetzt einmal ganz intuitiv in den Raum gestellt, Innen und Außen, aber ich glaube, dass sie intuitiv auch verständlich sind, dass hier ein Innenraum, den wir auch kennen, aber den wir offensichtlich teilen, zumindest mit höher entwickelten Tieren, dass hier Innenräume auf Außenräume reagieren.
Ja.
Das siehst du als einen nächsten Schritt.
Ganz genau.
Spannend, weil hat er was von zu sich selber aufwachen zu tun?
Ja.
Könnte man das so sagen?
Ja, wobei eben das Aufwachen selber eigentlich dann erst auf der nächstfolgenden Stufe erfolgt. Weil da, man kann ja sagen, auch gerade bei den höher entwickelten Tieren, wo Gehirne da sind, kompliziertere und wo ein differenziertes Nervensystem da ist, da gibt es eigentlich auch schon so Vorformen von so etwas wie Kultur, da gibt es Kommunikation im Tierreich, ganz eindeutig. Es gibt Anfänge von werkzeuglichem Gebrauch. Wir denken nur mal auch an die Bienen, was da passiert an Kommunikation, an Technik sozusagen.
Ja.
All das im Tierreich ist schon Innerlichkeit, ist schon intentional, aber es findet da noch keine Selbstreflexion statt. Also ich würde sogar sagen, man kann diesen vielgesuchten Unterschied zwischen dem Tierreich und dem Menschenreich gar nicht in was Einzelnem finden. Man kann nicht sagen, jetzt Menschen haben erst Kultur oder haben erst Kommunikation. Das ist bei den höher entwickelten Tieren eigentlich auch schon da. Aber es ist nicht durchzogen wie beim Menschen und jetzt kommt das Entscheidende eben, von der Reflexivität, die darin stattfindet.
Kannst du noch kurz beschreiben, was meinst du?
Ich meine damit,
mit Reflexivität,
Ich meine damit, dass zum Beispiel die Bienen, dass die leben etwas aus, was eigentlich für sie selbst unbewusst ist. Also eine Biene oder der Schwarm der Bienen hat kein Bewusstsein davon. Es muss auch kein Bewusstsein haben, um das zu tun, was sie tun. Sie tun das aus ihrem Wesen heraus, würde man vielleicht phänomenologisch sagen. Ja. Oder auch bei den Säugetieren, ein Löwe in der Savanne, der sein ganzes Verhalten ist durch sein ihm schon immer vorgegebenes Wesen bestimmt. Kein Tier muss sozusagen sein Dasein erst reflektieren. Und das kommt bei uns Menschen eben, das ist das, was all das, was wir auch schon auch aus dem Tierreich an uns tragen, auf eine ganz andere Stufe bringt, dass es bei uns durch diesen Punkt von Selbstreflexion geht oder gehen kann. Viele andere Bereiche bleiben bei uns sozusagen auch einfach, die haben wir ja auch. Wir haben auch Instinktives, nur Lebendiges an uns. Aber was dann hinzukommt als Stufe, ist, dass sich Geist in Menschen zum ersten Mal selbst reflektieren kann.
Um dem noch von der anderen Seite sich zu nähern, was du mit reflektieren meinst. Man könnte das ja auch so verstehen oder die Verständlichkeit dessen einfach auch zugänglich machen. Selbstreflektieren heißt, dass ich mich in Frage stellen kann.
Ja.
Das heißt, ein Löwe würde sich in seinem Löwensein nicht in Frage stellen. Was immer wir sind als Menschen,
ja,
wir können uns darin auch in Frage stellen.
Oder ich würde sogar sagen, wir müssen es ja auch. Wir müssen es auch. Und da hilft jetzt noch zu sehen, dass zu diesem Punkt wir erst kommen, nachdem es dann eine gewaltige kulturelle Evolution auch gegeben hat. Denn in den Anfangsstadien, in den Anfangszeiten der menschlichen kulturellen Evolution war das eben noch nicht so der Fall. Da mussten Menschen viel weniger selbst sozusagen reflektieren, also da musste das nicht durch diese Stufe von Selbstbewusstsein durchgehen, was man eigentlich ist als Mensch. Das war noch viel stärker gegeben in Stammes-, in Hordenverhalten. Da gab es nicht die Frage, was muss ich jetzt als Einzelner tun? Das war auch weitgehend schon noch vorgegeben. Und das kommt dann allerdings tatsächlich durch die kulturelle Evolution, die eine, ich sage im Kern, eine Individuationsentwicklung ist, dass das immer mehr wegfällt und nicht mehr von irgendeiner Instanz schon gesagt ist, was das Menschsein ist.
Genau. Lassen Sie mich noch einmal auf dieses Infragestellen zurückführen. Vielleicht ist es jetzt nur mein Zugang zu, aber es macht es mir so zugänglich, weil es so offensichtlich ist, dass wir in unserer Vergangenheit von Stammesgesellschaften uns mal gelinde gesagt weniger in Frage gestellt haben, sondern einfach so waren, wie wir waren. Und dass wir jetzt am Anfang des neuen Jahrhunderts eine Spezies sind, die sich sehr radikal in Frage stellen kann und muss. Und es ist intuitiv so offensichtlich, dieser Unterschied zu dieser Fähigkeit. Und dass das ja genau das ist, was du mit Reflexivität meinst, dass wir eben diese Freiheit dazu besitzen und zu sehen, dass das ein Zugewinn ist, der natürlich auch die Nebenwirkung hat, dass wir zweifeln können und all das andere, was eben Reflexivität auch mit sich bringt. Aber zu sehen, da ist eine Entwicklung von dem Entstehen von Autonomie, von dem Entstehen von Innerlichkeit, innen, außen und von der Fähigkeit, das reflektieren zu können. Was hat das mit Individualität zu tun? Ist das die Linie, die zur Individualität führt? Ist das etwas, wo du sagst, da kommt am Schluss wirklich das raus, was wir damit meinen?
Würde ich sagen. Und die große Frage, die sich dann stellt, ist ja die, ist es möglich, von diesem Punkt des sich in Frage stellens, überhaupt des großen Fragestellens, einen Verbindungsweg zu einem Ganzen wieder zu finden? Also was sozusagen, was in dieser Abgeschiedenheit, in die uns die Entwicklung gebracht hat, führt uns möglicherweise auch über sie hinaus. Was ist das? Oder bin ich dann wirklich nur noch der Einzelne, der jetzt so in so einem existenzialistischen Sinne ins Dasein geworfen ist und zur Freiheit verdammt oder wie die Formulierungen dann in der existenzialistischen Philosophie sind? Ist das so? Also sind sozusagen, ist das dann eine Freiheit der Vereinzelten, die eher so eine verzweifelte Freiheit wäre, würde ich sagen? Yeah. Oder ist in diesem Individuumsein etwas drin, was ist darin sozusagen eine eine Restmöglichkeit der Wiederverbindung enthalten.
Okay.
Und dann darf ich vielleicht an der Stelle an einen großen Denker erinnern, also Hegel. Der hat interessanterweise, er hat in seiner Philosophie der Geschichte, hat er auch diesen Weg der zurücknehmenden Kollektivierung und immer weniger werdenden Allgemeinheit im Menschen gesehen, also dieses mehr vereinzelt werden. Und er spricht, er hat da einen schönen Begriff gefasst, dadurch, dass er das Ganze, Hegel hat das Ganze sehr stark am Phänomen des Christentums festgemacht. Mhm. Und zwar deshalb, weil da sozusagen in der Stiftergestalt des Christentums ein einzelner Mensch dieses Potenzial zum Göttlichwerden in sich hat. Und da hat Hegel so einen wunderschönen Begriff für gefasst, indem er davon spricht, dass in Christus, wie er sagt, im wörtlichen Sinne eine Versöhnung stattfindet von Einzelnem und Universellem.
Okay.
Und zwar dadurch, dass da gezeigt ist, ja, wir Menschen haben die Möglichkeit, es gibt diese Möglichkeit, dass aus dem Einzelnen, aus dem individuell gewordenen, das Potenzial für etwas Universelles doch wieder kommt. Und ich würde sagen, in meinen Worten, das ist eigentlich diese Bewegung, dass es letzten Endes das Bewusstsein in uns ist. Das, was uns auch fragen lässt, was uns auch in Frage stellen lässt, ist auch das, was uns mit dem großen Ganzen wieder verbinden kann. Also wenn wir das aus dieser Verengung rausnehmen und bemerken, und das geschieht letzten Endes, denke ich, heute vor allem durch eine meditative Besinnung auf das, was Bewusstsein ist, dann merken wir, dass es nicht nur diese konzentrierende Bewegung in sich hat, sondern auch diese verallgemeinernde, universalisierende Bewegung in sich hat, das, was Bewusstsein ausmacht. Dass wir eigentlich in der Tiefe als Bewusstseinswesen uns wieder als Verbundene erfahren können.
Interessant, dass du jetzt an diesem Stelle die Meditation und das meditative Bewusstsein mit ins Gespräch nimmst, weil ich auch gedacht habe, dass das eigentlich der Verbindungspunkt zu dem ist, wo wir dieses Gespräch angefangen haben. Nämlich dieser Widerspruch zwischen dem Verständnis von Individualität in einem säkularen, aufgeklärten Sinn und Formen eben auch neuerer Formen von Spiritualität, die ja auch eine Sehnsucht nach dieser Einheit reflektieren. Mhm. Man könnte ja auch sagen, dass dieses Neuentstehen an Interesse an Spiritualität eben auch ein neues Interesse an einem Wahrnehmen von Nichtgetrenntheit ist. Mhm. Und was du sagst, ist, dass gerade aus dieser Reflexivität, aus dieser Fähigkeit zur Reflexion, und ich nehme mal an, dass du damit jetzt nicht allein eine gedankliche Reflexion meinst, sondern eben auch eine existenzielle Reflexion, wir aus einer inneren Freiheit und aus einer Entscheidung wahrnehmen können, dass wir einerseits diese Individuen sind, die wir sehen, aber andererseits eben auch etwas, das eine Reflexion des Ganzen ist, um das so formulieren zu können.
Ja.
Und da kommt eine Nichtgetrenntheit eigentlich von einer ganz anderen Seite her. Mhm. Sie kommt aus einer Reflexion.
Ja.
Aus einem sich einlassen auf unsere menschliche Erfahrung und zu sehen, dass all das, was an Differenziertheit und auch an Geworfenheit, um es existenzialistisch wieder zu formulieren, da ist, auch der Fall ist. Mhm. Aber da gibt es eine meditative Tiefe, die Teil unserer Wahrnehmung und insofern auch Teil unserer Reflexion sein kann.
Ja. Mir kommt gerade ein Gedanke, wie man das vielleicht gut unterscheiden könnte. Diese Reflexivität, die sich ja eigentlich aus der Fähigkeit von Bewusstheit auch speist. Also nur bewusste Wesen, nur selbstbewusste Wesen können diese Reflexivität überhaupt aufbringen. Und da würde ich sagen, das ist über weite Strecken ist das eine, ich würde sagen, rein instrumentelle Reflexivität. Also da wird Bewusstsein eigentlich nur instrumentell verwendet. Und zwar dadurch, dass man da ein Werkzeug hat, um bestimmte Fragen zu stellen. Also in der Menschheitsentwicklung waren das vor allem die Fragen oder die Probleme, die Aufgaben, die Auseinandersetzung, würde ich sagen, mit dem Tod. Mhm. Ist das eine große. Das eine große, was sozusagen dieser Fähigkeit oder diesem Vermögen zur Reflexivität Nahrung gibt, da wird man nämlich auf die Endlichkeit verwiesen. Das ist etwas, was extrem eng macht von der Bewegung her. Und die zweite große Frage, das ist ja so etwas, was in der Antike zum ersten Mal so stark aufgekommen ist, also was das Denken beschäftigt hat. Mhm. Und das zweite, was uns eigentlich heute so mehr beschäftigt noch, ist die Frage oder das Problem des Bösen auch. Mhm. Und das sind ja zwei elementare menschliche Dinge gleichzeitig. Also kein Tier wiederum, kein anderes Lebewesen setzt sich mit der Frage des Todes auseinander. Mhm. Also Tiere sterben eben, aber für sie ist der Tod kein Problem in diesem Sinne. Und nur bei uns Menschen setzt das diesen enormen, was ja auch die Philosophie und die Religion beschäftigt hat, das setzt diesen enormen Fluss von Reflexivität da überhaupt in Gang. Daran arbeitet man sich ab. Genauso das Phänomen des Bösen, das gibt's im Tierreich auch nicht. Also auch wenn ein Löwe eine Gazelle reißt, ist das nicht wirklich, es ist nicht böse, es ist das Ausleben seines Wesens. Das Böse kommt erst durch uns Menschen in die Welt. Aber auch die andere Möglichkeit, also auch die Möglichkeit zur Liebe, auch das ist bei den Tieren ganz instinktiv nur vorhanden und kommt beim Menschen, also diese Doppelgesichtigkeit. Und das hängt zusammen eben mit diesem Vermögen von Reflexivität, was über weite Strecken eben erst einmal nur instrumentell ist und dabei vergisst, dass darin diese Verfassung von uns Menschen als Bewusstseinswesen immer eigentlich eine Rolle spielt. Aber solange wir das nur instrumentell einsetzen, wird diese Qualität eigentlich vergessen.
Wenn du sagst, solange wir das nur instrumentell einsetzen, was wäre die andere Möglichkeit, es einzusetzen?
Die andere Möglichkeit wäre eben, oder die ist die, dass wir uns als Bewusstseinswesen überhaupt erfassen, dass wir uns bewusst werden, dass wir bewusst sind und nicht nur Bewusstsein als Mittel des Reflektierens verwenden. Also das wäre ein Umschlagspunkt, man könnte vielleicht sagen, von einer instrumentellen Art Bewusstsein zu verwenden, zu einer substanziellen Art mit Bewusstsein umzugehen.
Wieso ist für diesen Prozess es so entscheidend, dass wir individuell je Einzelne sind und dass wir als individuelle Menschen darüber reflektieren?
Ja, da könnte man nochmal ganz grundlegend ausholen und sagen, diese Fähigkeit, dass ein individuelles Wesen durch sich selbst den Bezug zum Ganzen wiederfindet, das ist eigentlich etwas, was es wirklich nur im individuellen Menschen gibt. Das ist etwas, was evolutionär gesehen erst auf der Stufe einer entwickelten und individualisierten Menschlichkeit möglich ist. Und es ist etwas, wo man sich dann ja fragen kann, warum tritt sowas in der Evolution auf? Ist das jetzt nur ein Verengungsphänomen, ein Absonderungsphänomen? Oder ist nicht gerade diese Fähigkeit, dass aus etwas einzeln geworden, aus etwas Abgesondertem, dass daraus der Griff zum Ganzen wieder möglich ist, ist das nicht gerade etwas, was ein evolutionäres Phänomen ersten Ranges sozusagen ist? Also was Hegel mit diesem Begriff von Versöhnung schön gefasst hat.
Ja. In dem Versuch, dich zu verstehen, lass mich auf ein Wort zurückgreifen, das vielleicht ein bisschen abgegriffen ist, aber das trotzdem für mich dafür einen sehr Anschaulichkeitswert hat. Nämlich, dass eigentlich die menschliche Existenz eine holographische Existenz ist.
Ja.
Weil das, was du jetzt immer wieder auch mit angesprochen hast, ist ja schon, wenn man darüber nachdenkt, phänomenal, dass wir als Individuen eigentlich Und da braucht man nicht esoterisch sein. Das ist eine ganz offensichtliche Tatsache. Bewusstseinspunkte sind, die mehr oder minder in sich, in unserem Einzelbewusstsein, das ganze Universum abbilden.
Genau.
Also jeder, je nachdem,
Ja.
wie sehr wir das entwickelt haben, es
Ja.
kann eine sehr grobe, eine sehr dumpfe sein, oder es kann bei Genies eine geniale Ausformung haben, aber jeder von uns ist in sich eine Reflexion dessen, dass wir zum Beispiel in unseren Breitengraden jeder zumindest das Wort Urknall gehört hat. Also in irgendeiner Form, vielleicht nicht jeder, aber so gut wie jeder, eine Beziehung dazu hat. Dass jeder von uns, sage ich mal, im Kopf hat, dass es so etwas wie einen Globus gibt, dass es so etwas wie Gesellschaft gibt, dass es so etwas wie ein Mittelalter gab, dass es so historische Figuren wie Jesus oder Buddha gab. Also jeder einzelne von uns, und man könnte das unendlich fortführen, ist einfach in unserem Bewusstsein eine Reflexion von all dem. Und wir können diese Reflexion differenzieren, ausarbeiten, aber sie ist von Anfang an da. Das heißt, meine Individualität ist potenziell ein holographisches Abbild des
Das
Ganzen.
ist es eben. Also ich merke gerade so, also gerade im Gespräch entfaltet sich das. Weil aus dem, was du sagst, kann man ja weiterdenken, dass das Besondere in diesem Individuellwerden des Ganzen oder von Bewusstsein, ja eigentlich das, was am Anfang war, wenn man sich vorstellt, am Anfang war in irgendeiner Form das eine. Und dann kommt es zu dieser Verengung, und in dieser Verengung der Individuen ist aber die Möglichkeit da, dass sich dieses eine jetzt nochmal sozusagen wie potenziert. Das ist eigentlich passiert, also da beginnt, könnte man sagen, nochmal Evolution wie von Neuem. Das ist jetzt furchtbar groß vielleicht in die Welt hinaus formuliert, aber ich weiß nicht, ob deutlich wird, was ich da meine. Also an der Stelle schlägt Evolution nochmal um in so einen, Funkenregen von unten nach oben sozusagen. Ich kann es gerade nicht besser ausdrücken, aber das ist wirklich da. Also das hängt natürlich davon ab, ob das gelingt, ob das in einzelnen Menschen gelingt. Das ist nichts, was jetzt wie das Entstehen oder wie das Auftreten der Tiere und der höher entwickelten Tiere sozusagen im Gang der Evolution liegt, sondern das hängt jetzt davon ab, ob das Menschen auch ergreifen, diese Möglichkeit der Wiederverbindung mit einem Universellen.
Ein Aspekt, der hier dazugehört und den du in einem Vorgespräch auch kurz erwähnt hast, ist, dass es auch wichtig ist zu erwähnen, dass das keiner von uns alleine macht. Und das ist eigentlich auch offensichtlich, weil selbst unsere Reflexion über das Ganze, vom innersten meditativen bis zum äußersten naturwissenschaftlichen Reflektieren über das, was das Ganze ausmacht, ist unter anderem auch, und was wir gerade machen, ist ein Beispiel dafür, ein dialogischer Prozess. Erst durch unser Miteinander und überhaupt erst aus unserem Miteinander heraus, weil wir reden ja nur deswegen, weil Hunderttausende, Millionen vor uns das mehr und mehr und mehr differenziert haben und uns überhaupt erlauben, so ein Gespräch zu führen, wie wir gerade führen, weil sie einfach Gedanken entwickelt haben und auch der Welt nachgegangen sind. Das heißt, dass jeder einzelne von uns eine holographische Öffnung zum Ganzen ist, ist auch nichts Vereinzeltes, obwohl es im Einzelnen stattfindet, sondern ist ein Vereinzeltes, das eigentlich nur im dialogisch Ganzen permanent gehalten und entwickelt werden kann. Also es ist gleichzeitig einzeln und gleichzeitig könnte es vereinzelt gar nicht funktionieren. Also wenn du eine
Klar.
Einzelseele irgendwo aussetzt und in keine
Dann passiert gar
Kommunikationszusammenhang
nichts.
setzt, passiert gar nichts.
Ja.
Das heißt, es ist beides der Fall, aber man könnte die Vision haben eines sehr, sehr wachen Menschen oder sehr, sehr wacher Menschen im Plural gesprochen, die durch das, was du vorher angeführt hast, Reflexion nicht nur instrumentell zu verwenden, also für Überlebensfragen zum Beispiel, sondern fürs Bewusstwerden selber, tief in die Einsicht der Nichtgetrenntheit eindringen, als Individuen, die gleichzeitig Teil eines ungetrennten Ganzen sind. Aber tief wahrnehmen, dass es jeweils Individuen sind, die diesen Reflexionsprozess machen und dass dieser Reflexionsprozess auch nirgendwo anders passieren kann, verortet sein kann, als in unserer wachen Individualität. Mhm. Und das ist ein ganz spannender und ungewöhnlicher Blick, auch auf tiefe spirituelle Wahrnehmung von Nichtgetrenntheit, weil er so getragen ist von unserer Reflexionsfähigkeit, von unserer Individualität. Und dann das, was ich noch dazu gesetzt habe, dass das Ganze auch einfach nur im Miteinander überhaupt funktionieren kann.
Ja. Da würde ich gerne noch einen Gedanken hinzusetzen, der in diesem Fall von Steiner stammt, weil er dieses Moment der Wachheit ganz stark wirklich auch im Zwischenmenschlichen verortet hat. Und er hat da so ein Wort geprägt, was so in der anthroposophischen Diskussion oft eine ganz, ganz starke Bedeutung hat, also die fast so eine Heiligkeit mit sich bringt. Der hat da gesprochen vom Phänomen des Erwachens am anderen Menschen. Also dass man, ich denke, man kann einerseits, gibt es so ein Erwachen gerade an dem Tiefpunkt der Individuation, also dass diese gerade dieses Gefühl von oder dieses Empfinden von absoluter Getrenntheit in Wachheit erlaubt, eine Wiederverbindung zu schaffen mit einem geistigen Kosmos. Und dass es aber auch gibt, das Erwachen am anderen Menschen, dass man, wie du es eigentlich gerade so schön beschrieben hast, gerade bemerkt, das ist etwas, was uns als Menschheit betrifft, was mich nicht alleine angeht. Und dass ich dadurch, dass ich merke, das ist etwas, was wir als Menschen ja miteinander, wozu wir als Menschen im Miteinander berufen sind, was mich auch ein ganz anderes Interesse am anderen Menschen entwickeln lässt, nämlich genau das in ihm auch zu suchen. Wo ist sein sozusagen, wie sieht sein individuelles Hologramm des Ganzen aus? Oder wohin könnte sich das entwickeln und entfalten, wenn es noch nicht oder erst in Ansätzen sichtbar ist? Und da, ich glaube, daraus kann eine ganz andere Kultur des, ich würde also in meinen Worten so eines evolutionären Kümmerns auch entstehen. Also durch diese Idee des Erwachen, dass es ein Erwachen am anderen Menschen gibt.
Das finde ich insofern unheimlich spannend, als es hier zwei Aspekte zusammenbringt, an die ich zumindest normalerweise in diesem Zusammenhang nicht unbedingt so denke. Weil man könnte dieses gemeinsame Erwachen an dieser Nichtgetrenntheit einfach auch daran setzen, dass man gemeinsam einfach wahrnimmt, dass man gemeinsam das Nicht-Getrennte oder die Alleinheit wahrnimmt. Aber du bringst einen anderen Aspekt rein, nämlich, dass du, und da können wir wieder dieses Gespräch als Beispiel nehmen, ein ganz eigener Reflexionspunkt dessen bist, der nicht anders sein könnte, als so wie du bist.
Ganz genau.
So wie ich ein ganz bestimmter Reflexionspunkt dieses Ganzen bin, der nicht anders sein könnte, als wie ich eben bin.
Und gerade daran kann man dieses gegenseitige Interesse entwickeln. Also nicht an dem, was allgemein an uns ist, sondern gerade an dem, was unverwechselbar an uns ist.
Eben.
Und wo jeder seinen unverwechselbaren Beitrag auch geben kann.
Weil es auch da etwas gibt, wo jeder von uns zu der jeweiligen höchsten Möglichkeit
Absolut.
Dessen kommen kann, wie wir Reflexion des, ich sag's mal so, Ganzen sein können. Das heißt, jeder von uns steht auch vor der Herausforderung, und das ist eine absolut individuelle Herausforderung, wieder in einfachen Worten gesprochen, eine dumpfe Reflexion oder eine hellwach, kristallklare Reflexion dessen zu sein. Und dieses Kümmern, von dem du sprichst, und das ist auch ein evolutionäres Kümmern, ist unser Interesse, dass wir wieder ganz einfach formuliert wachsen können, der oder diejenige sein zu können, die wir in diesem Sinne sein könnten. Und da ist für mich eine wunderbare Verbindung von Ganzheit, Nichtgetrenntheit und Individualität, die aus diesem Blickwinkel heraus gar nicht auseinanderhaltbar sind. was ich unheimlich spannend fände, weil es so gegen all dem ist, wo wir auch dieses Gespräch jetzt angefangen haben. Auf das, was hier als Gegensatz da am Anfang gesetzt wurde, auch in unserem Gespräch, ist eigentlich an dem Punkt, wo wir jetzt gerade sind, etwas, was sich radikal bedingt. Das eigentlich ohne einander gar nicht geht, weil es braucht dich in deiner Reflexion, es braucht mich und jeden Zuhörer seines, damit diese Reflexion auch weiter wachsen kann als Ganzes. Und da spielt etwas zusammen, was ich unheimlich aufregend finde, weil hier zwei Dimensionen miteinander verbunden werden, die normalerweise als radikal getrennt gesehen werden. Jetzt sind wir in der Zeit schon ein wenig fortgeschritten. Und ich würde gern das Gespräch auch aufmachen und hören, ob es die eine oder andere Frage gibt. Dazu wieder die Telefonnummern, unter der Sie sich einwählen können. Das wäre in Deutschland 0892 206 1640. In der Schweiz 043 508 03 89. In Österreich 072 088 08 77. Der Einwahlcode 22 45 56 5, gefolgt von der Raute-Taste. Wenn Sie sich zu Wort melden wollen mit der Tastenkombination Stern 2, können Sie sich sichtbar machen, sodass wir Sie hier am Bildschirm freischalten können. Und wie immer können Sie natürlich auch per E-Mail sich an uns wenden. Das wäre radio@enlightennext.de. Bevor sich der eine oder andere hier vielleicht per Telefon zu Wort meldet, gehe ich zur ersten E-Mail-Frage, die uns schon erreicht hat. Und da schreibt eine Hörerin: Lieber Jens, lieber Tom, die Selbstreflexion als Auseinandersetzung mit dem Tod und dem Bösen, ist die heutige Schattenarbeit nicht eine andere Koloratur dieser Frage? Ist nicht die konkrete Überwindung meiner persönlichen Enge der Link zur universellen Möglichkeit?
Ich habe es leider nicht ganz
Ich versuche es noch
verstanden.
einmal.
Ja.
Die Selbstreflexion als Auseinandersetzung mit dem Tod und dem Bösen. Ist die heutige Schattenarbeit nicht eine
Ach,
andere
okay.
Koloratur dieser Frage?
Ja.
Ist nicht die konkrete
Ja,
Überwindung meiner
ja.
persönlichen Enge der Link zur universellen Möglichkeit?
Auf jeden Fall, das gehört, denke ich, ganz stark dazu, weil ja, ich denke, dadurch ergibt sich auch ein anderes Licht auf die Tatsache, dass wir alle ja in biografischen, in persönlichen Verstrickungen leben. Also keiner von uns ist ja sozusagen als, geht ja als unbelegtes Blatt, unbeschriebenes Blatt in diesen Prozess rein. Wir stehen alle schon an bestimmten Punkten. Und was man unter dem Begriff Schattenarbeit versteht, ist, glaube ich, kann da ein wesentlicher Beitrag sein, zu unterscheiden und abzulegen, was an diesem Verengten an mir ist sozusagen, ist nur Ballast und was und woraus kann ich mich befreien, woraus kann ich ein Potenzial schöpfen? Ich würde es vielleicht so in meinen Worten so auf die Formel bringen, und da kann, glaube ich, so alles, was im Bereich Schattenarbeit, was man da versteht, ein Beitrag sein. Die Aufgabe ist ja, dass wir die Makelhaftigkeit der Absonderung in den Adel von wahrer Einzigartigkeit verwandeln sollen. Das ist ein Verwandlungsprozess. Und das ist nicht ein bloßes, es ist nicht ein bloßes Zurücklassen von all dem, was Makel ist, sondern es soll ein Verwandeln sein. Wir sollen daraus etwas machen.
Und von der anderen Seite her formuliert, könnte man doch auch sagen, dass im Individuellen das Ganze zu sich selbst aufwacht. Und dass es auch eine Frage ist, inwiefern unsere Individualität wirklich eine Öffnung zu diesem Ganzen ist, oder, und das wäre wahrscheinlich dann die Definition von Ego, genau diese Öffnung verstellt. Und zu sehen, wie wir in unserer je Einzigartigkeit, in unserer je Eigenartigkeit, ein Ausdruck und eine Reflexion eines universellen Ganzen sein können, auf eine ganz bestimmte menschliche Art und Weise, oder eben auch nicht, indem wir hier uns abkapseln und eine Sicht entwickeln, als wäre unsere Individualität etwas, was getrennt wäre davon. Mhm. Und zu sehen, dass auch unser Zusammenkommen als Menschen ja eigentlich davon lebt, dass wir hier ein lebendiges Ganzes, mir kommt das Bild auch eines lebendigen Gewebes, das Bewusstsein halten kann und Bewusstsein entwickeln kann, hält und dass wir in der Lage sind, dieses Gewebe, jetzt fällt mir nur eine sehr esoterische Begrifflichkeit, mit Licht zu durchfluten. und dass die Schattenarbeit auch darin besteht,
Licht in
etwas zu bringen, was auch etwas sehr abgekapselt, Verengtes sein könnte.
Absolut.
Aber, und das ist der Punkt, eben nicht sein muss.
Und nochmal vielleicht da gerade zu diesem Terminus vom Erwachen am anderen Menschen. Ich glaube, das ist ein ganz wunderbares Motto und eine wunderbare Ermunterung und Aufforderung, tatsächlich aus dieser Gefahr des bei sich selbst kleben bleibens wegzukommen. Denn der andere Mensch ist wirklich eine der größten Herausforderungen, ja. Also zu sehen, wirklich der andere, der auch dieses Potenzial in sich hat, in dem auch das Ganze potenziell zur Manifestation kommen kann. Also das muss mich genauso beschäftigen eigentlich wie mein eigenes.
Noch eine weitere Frage per E-Mail von einem Hörer. Dieser Aspekt des Dialogischen des Bewusstseins deutet ja vielleicht auch auf eine neue Form von Individualität hin oder vielmehr ein neues Zusammenspiel von Individualität und der Verbundenheit in einem neuen lebendigen Wir. Wie seht ihr diesen Zusammenhang zwischen Ich und Wir auch für unsere weitere Entwicklung?
Ja, ich glaube, dass ein reifes Individuum, eine Individualität, die diese Wiederverbindungsmöglichkeit mit dem Ganzen in sich gefunden hat oder als Potenzial in der Welt gefunden hat, dass ein solches Individuum selbstverständlich auch an einem neuen Wir interessiert sein wird. Also das ergibt sich aus dieser Idee auch das Erwachen am anderen Menschen ganz, ganz zwangsläufig. Und das ist eben ein Wir, was eben nicht dieses Kollektive hat, was nicht dieses gattungshafte Wir ist, also keine, was in dem Sinne nicht mal eine Gruppe ist, sondern wirklich etwas, was dann reife Individuen auch durch sich selbst bestimmen, was es in dem, also wo man sich auch nicht auf etwas zurückfallen lassen kann, was es schon gibt oder wo man nur vielleicht so gemeinsame Meinungen hat oder Neigungen. Also das muss dann schon aus wirklich bewusst gemachten gemeinsamen Zielen stammen.
Also wenn du das so sagst, trifft mich das eigentlich ziemlich eindrücklich auf eine Art und Weise, wie ich das so noch nicht gesehen habe, wie radikal dieses Wir nichts mit dem Alten oder nicht viel, oder vielleicht kann man sogar nichts mit dem Alten Wir zu tun hat. Und gerade wenn man das in einem Entwicklungszusammenhang sieht und sieht, dass wir ja unsere Individualität, wie du ja auch aufgezeigt hast, auch aus diesem Wir heraus entwickelt haben. Also wir sind ja nicht als Individuen, als Gattung in die Welt gekommen, sondern wir haben als Gattung langsam aus unserer Sippenhaftigkeit uns heraus entwickelt zu etwas, das auch einzeln sein kann. Und dass dieses Wir eben nicht ein Zurück in diese Sippenhaftigkeit ist, sondern etwas, was aus je eigener Freiheit geboren ist. Die Fähigkeit, dass wir das Gleiche betrachten können, erlaubt ein gemeinsames Betrachten. Das ist aber getragen von unserer je eigenen Freiheit. Das hat nichts damit zu tun, jetzt in etwas Vorindividuelles zurückzufallen, sondern aus unserer Individualität sind wir in der Lage, unser Reflektieren zusammenzulegen und etwas zu tun, was sowieso immer der Fall war, weil auch unser Individuumsein war letztendlich etwas, was wir gemeinsam gemacht haben. Oder korrekter gesagt, was aus einem gemeinsamen
Aus einem
Prozess
Prozess gekommen
entstanden,
ist,
gekommen ist.
ja.
Aber hier getragen aus Freiheit, eben auch diese Trennung, diese Gegeneinandersetzung von Individuen überwunden werden kann, weil wir im Prinzip ja, wenn wir das Ganze reflektieren, ja nicht auf verschiedene Ganze reflektieren, sondern auf ein gemeinsames Ganzes. Aus unterschiedlichen Winkeln heraus, Blickwinkeln heraus, aber zu sehen, dass hier wirklich auch ein gemeinsames Halten von etwas entwickelt werden kann, dass ein höheres Wir in dem Sinn ist, dass wir gemeinsam einfach einen tieferen Blick in die Natur des Ganzen entwickeln können und hier auch eine Wertschätzung von Gemeinsamkeit und Miteinander, die tief aus Bewusstsein getragen ist und tief auch aus Respekt davon getragen ist, dass wir das in jeweiliger Unterschiedlichkeit gemeinsam reflektieren. Ist das etwas, was dich auch anspricht, aber ich habe es von dem genommen, was du angesprochen hast, dass es eben ein anderes Wir ist, als das Wir, aus dem wir kommen.
Ja, ich glaube, also meine Form, das zu beschreiben, wäre zu sagen, dieses Wir ist ein Wir, in dem sich gerade die unterschiedlichsten Fähigkeiten ergänzen und in dem die einzelnen Angehörigen dieses Wir ein lebhaftes Interesse haben, gerade die Unterschiedlichkeit der Fähigkeiten zu unterstützen. Also gerade keine Einförmigkeit des Wir, sondern gerade eine möglichst große Heterogenität, aber nicht im Sinne eines beliebigen Widerstreits, sondern einer Ergänzung von unterschiedlichen Fähigkeiten. Also das kann gerade die Stärke von künftigen Gemeinschaften ausmachen, dass sie sich so in der Unterschiedlichkeit ihrer Befähigungen und ihrer Möglichkeiten wirklich unterstützen, das zu entwickeln.
Lass mich noch mal auf die Analogie mit dem holographischen Weltbild zurückkommen, weil da erläutert sich meines Erachtens das, was du gerade gesagt hast, sehr schön. Weil wenn das einfach so ist, dass wir je eine individuelle Reflexion des Ganzen sind, die aber eben nicht die Totalität dessen halten kann, sondern einfach auch eine individuelle Perspektive mithält, ist es natürlich offensichtlich, dass gerade in unserer Unterschiedlichkeit oder in der Wertschätzung unserer Unterschiedlichkeit es zu einer Verdichtung dessen kommt, was hier wirklich an Totalität wahrgenommen werden kann. Gerade deswegen, weil der andere anders sieht, sehe ich mehr. Das heißt, der Unterschied führt uns zu einer größeren Einheit,
Wunderbar.
Gerade deswegen, weil jeder einen anderen Winkel mitbringt. Und wenn wir das zusammenlegen, wird das Bild zu einem Bild, das wirklich viel tiefer in die Totalität des Ganzen eindringen kann, als es je ein Einzelner von uns könnte. Aber nur in der Wertschätzung dessen, dass der andere anders ist.
Aber das wäre genau, was du jetzt beschreibst, ist genau, denke ich, die evolutionäre Mission von Menschsein.
Ja. Ich denke,
Wunderbar.
das ist ein schönes Schlusswort.
Ja.
Jens, danke dir.
Ja,
Danke für deine
gerne. Schön.
Ausführungen.
Danke für die Aufmerksamkeit auch da draußen
Ja, vielen
an
Dank.
den Geräten. Tschüss.